Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, Teil 2 unserer zweiteiligen Sondersendung anlässlich einer sechsteiligen Sondersendung zum Bau der Berliner Mauer, die Matthias von Hellfeld für die Stiftung Berliner Mauer produziert hat. Hallo Matthias übrigens.
Hi, grüß dich.
Wir haben im ersten Teil haben wir die Mauer gebaut gekriegt und ein bisschen drüber geredet. Jetzt steht die Mauer und die stand dann ja auch fast 30 Jahre. Was ist denn interessant, also aus Historikersicht, während die Mauer steht?
Ja, während die Mauer steht, ist einerseits interessant, wie haben die Leute damit gelebt? Das ist so eine Art Sozialgeschichte. Mhm. Da sind ja Dinge passiert, Kirchengebäude wurden zerstört, weil die Gemeinde sozusagen genau auf der Mauer war. Was ist eigentlich mit den Leuten passiert, die deren Dörfer durch diese Grenze zerschnitten wurden? Da gibt es ja Dutzende, die einfach in der Mitte auf einmal an der Hauptstraße war dann ein Stacheldraht. Gibt es irgendwie Formen, in denen eine Kommunikation über diese Mauer hinweg stattgefunden hat? Und wie versuchte der Westen bzw. die Bundesregierung diese Mauer, ich sag's mal, durchlässiger zu machen? Und da gibt es natürlich verschiedene Variationen. Das eine war Flucht. Wir haben in dem ersten Teil erzählen wir die Geschichte von Günter Litwin. Günter Litwin ist ein Mitte 20-jähriger junger Mann, der in Ost-Berlin lebt und in West-Berlin natürlich ein- und ausgeht, bis die Mauer gebaut wird. Und er springt am Humboldthafen ins Wasser und will von Ost nach West tauchend und schwimmend irgendwie rüberkommen, und er ist der Erste, dem dieses Schicksal passiert, von Transportsoldaten der DDR von Ostseite im Wasser erschossen. Mhm. Er treibt als Leiche im Humboldtbecken. Ach, toll. Und auf der anderen Seite, also auf der Westseite, stehen Berlinerinnen und Berliner und gucken sich das an, und einer von denen war der Joachim Jauer, der ist dann später bekannt geworden als Moderator von Kennzeichen D. Mhm. Der war damals ganz junger Reporter bei RIAS, und der sieht also, wie auf der Westseite stehen, sieht, wie ein Boot in Ost-Berlin klargemacht wird und einige Soldaten da drin sitzen und diese Leiche dann mit einem Enterhaken-ähnlichem Gerät sozusagen am Schlawittchen aus dem Wasser ziehen. Und was dann passiert, ist eigentlich noch mindestens so brutal und furchtbar wie die Tat selber, weil dann nämlich eine Kampagne in der DDR losgetreten wird in den Medien, dass also Günter Litwin ein Homosexueller gewesen sei, der sein Arbeitsgebiet verloren habe, das also in Ost-Berlin und in West-Berlin gelegen habe, und er könne nun nicht mehr das machen, wozu er eigentlich angetreten sei, also nämlich als Stricher zu arbeiten.
Posthume Diskreditierung.
Posthum. Und das wurde von Schnitzler und anderen Kollegen deutlich gemacht. Und dann ging es noch weiter, dass also umgekehrt sozusagen die Soldaten, die diesen armen jungen Mann erschossen haben, als tapfere Jungen in Uniform bezeichnet wurden vom damaligen DDR-Innenminister Karl Maron. Und der hat denen dann das Ehrenzeichen der Volkspolizei verliehen, eine noble Uhr an die Hand gebunden und 200 Mark der DDR gegeben. Also sie wurden sozusagen instrumentalisiert im Sinne der DDR-Propaganda. Und wenn du das ist so perfide, dass man wirklich im Grunde genommen sprachlos bleibt, weil das ist genauso, als wenn du dich hinstellst und der Bevölkerung versuchst zu erklären, übrigens, die Erde ist doch eine Scheibe, und wenn ihr zu weit nach links lauft, dann fallt ihr runter, und deswegen bauen wir eine Mauer um unser Land, damit ihr das nicht tut. Ja, das ist sozusagen das Gegenteil der Wahrheit, und zwar so massiv vorgetragen in allen Medien, die du dir vorstellen kannst, dass man sprachlos bleibt, und das hat, und das wird auch in der Sendung, in dem Podcast dann genau erzählt, selbstverständlich zu furchtbaren Friktionen innerhalb der Familie geführt, die natürlich fassungslos geblieben ist und damit im Grunde genommen bis zum heutigen Tage nicht richtig fertig geworden ist. Auf der anderen Seite in West-Berlin, die BZ zum Beispiel hat geschrieben, Ulbrichts Menschenjäger wurden zu Mördern, und das ist auch so, das muss man in diesem Falle wirklich so sagen, und das hat bis zum Jahr 1997 gedauert, als die Täter dann tatsächlich belangt wurden. Das Berliner Landgericht hat die beiden wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags zu ein bzw. anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Das ist natürlich eine juristische Aufarbeitung und auch keineswegs hinreichend, aber man sieht es, Mord verjährt nicht und das ist halt dabei rausgekommen. Und dieser Günther Litwin ist im Grunde genommen stellvertretend für all jene, die Paare waren. Also egal ob hetero oder homosexuell, einfach Paare, Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde, Bekannte, Menschen aus einer Kirchengemeinde, Liebende und Hassende und wer auch immer. Mhm. All die Menschen, die zufälligerweise eben auf der anderen Seite gelebt haben, sind an diesem Tag getrennt worden. Und das hat 28 Jahre im Zweifel gedauert, bis sie sich wiedergesehen haben. Und das macht mit Menschen unendlich viel. Das können wir alle gar nicht beurteilen. Aber das ist eine der Hinterlassenschaften dieser verdammten Mauer, die eben noch lange währen wird, so lange, bis die Menschen ein biologisches Ende gefunden haben, die das tatsächlich miterlebt haben und die dadurch so geprägt sind und deren Kinder eben auch. Es gibt ja viele Geschichten von Kindern von Nazi-Verbrechern. Es gibt Geschichten von Auschwitz-Überlebenden, die irgendwie Verwandte hatten oder Kinder sogar und die dann darunter gelitten haben, dass ihre Eltern oder Großeltern das erlebt haben, was sie erlebt haben und die heute beim Psychiater sitzen. Also es ist für alle, die daran beteiligt waren, ein Verlust gewesen eines Menschen, eines Lebens. Es musste ein Neuanfang gemacht werden und zwar sowohl in Ost als auch in West. Also wenn jemand rübergeflohen ist, das ist ja nicht so, als wenn das hier immer alles Jubel, Trubel, Heiterkeit gewesen wäre.
Die Flüchtlinge, du hast deine 100 Mark gekriegt und dann warst du auch auf dich allein gestellt, ne?
Ja, und sie wurden auch keineswegs alle immer begrüßt. Also sie waren, es war nicht so, dass die Leute hier total begeistert waren, wenn die rübergekommen sind. Das ist nicht so. Sondern es waren Ressentiments da, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Wir kennen alle diese Westdebatten gegenüber Ausländern, in Anführungsstrichen.
Ja, und so gesehen waren die DDR-Bürger dann doch Ausländer, ne?
Strukturell. Eben, und die gab es eben auch gegenüber DDR-Bürgern. Und insofern war die Flucht aus der DDR zwar einerseits mit Freiheit verbunden, das stimmt. Und das ist ja auch ein wichtiges Argument. Aber auf der anderen Seite war das jetzt nicht sofort, alles ist toll. Und insofern muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz entscheidende und ganz, ganz massive Entscheidung gewesen, die dann Menschen dort getroffen haben, die eben das so gemacht haben. Das ist so die eine Möglichkeit.
Weiß man eigentlich, Flucht. Weiß man, wie viele Leute, ich sag mal so, mehr oder weniger spektakulär geflohen sind? Also weil es gibt mit Sicherheit Fluchten, die niemand gesehen hat oder wo jemand
ja, im Westen geblieben ist. Ja, es sind mehrere Tausend. Also ich habe mal die Zahl von 5.000 gelesen. Mhm. Ich weiß, dass die letzte, die ist sehr spektakulär gewesen. Die endete eben kurz vor, ich sag mal, Mauerfall irgendwann 89, Anfang 89. Da beschließt also eine Familie oder Mann und Frau mit einem Heißluftballon über die Grenze zu fliegen, weil durch die Grenze war wirklich dann irgendwie für sie wohl nicht möglich. Und sie basteln also an einem Heißluftballon und es geht auch alles gut und die Winde stehen günstig. Sie pusten da also Wärme rein und das Ding geht und geht nicht hoch, weil sie hatten unten so eine kleine Sitzgelegenheit angebaut, die für zwei Personen. Mhm. Und es stellt sich heraus, sie sind offenbar zu schwer. Und dann sagt die Frau zu ihrem Mann, komm, ich spring jetzt, ich bleib hier, du gehst rüber, ich komme nach. Und in dem Moment springt sie runter und im gleichen Moment schießt der Mann nach oben. Ich soll jetzt nicht sagen die Stratosphäre, aber jedenfalls viel zu hoch. Und der Ballon geht kaputt und er fällt tot im Westteil Berlins auf den Asphalt. Und zwei Tage später steht die Stasi an der Haustür der Ehefrau und sagt, kennen Sie diesen Mann? Und dann halten sie eben so ein Bild hin von einer Leiche, die auf dem Asphalt irgendwo liegt. Und das ist eine dieser dramatischen Geschichten. Es gibt auch welche, die sind gelungen mit Heißluftballons. Die berühmte Geschichte aus Naila zum Beispiel, die ist dabei. Oder es gibt Leute, die sind mit dem Boot übers Wasser irgendwie rübergekommen. Also es hat Fluchtversuche gegeben, die erfolgreich waren. Die Tunnelbauer gehören natürlich auch dazu, die in Ostberlin unter der Mauer durchgebuddelt haben in spektakulärer Weise. Aber es gibt eben auch sehr viele Fluchtversuche, die gescheitert sind. Und diese gescheiterten Fluchtversuche, die endeten entweder tödlich, wie zum Beispiel bei Peter Fechter oder wie ich gerade gesagt hatte, bei Herrn Freudenberger, beziehungsweise wurden vereitelt Und dann gab es Sanktionen, und zwar sowohl für die Familie als auch für denjenigen, der rübergegangen ist oder diejenigen. Das konnte also durchaus drastisch sein, mit Haftstrafen einerseits, aber auch mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Berufsverboten, dass du einfach keine Möglichkeit bekommen hast, auf die Universität zu gehen als Jugendlicher, oder dass du zu bestimmten Brigaden eingeteilt wurdest, die eben deine berufliche Zukunft völlig verbaut haben. Also es waren massive Einschränkungen, die man dann zu erleiden hatte, und damit war das Leben in der DDR natürlich noch schwieriger.
Diese Propagandaschlacht, die Sie nach Günter Litvin dann gemacht haben, was heißt Propagandaschlacht, also diese einmal massiv desinformieren, hat die DDR das jedes Mal gemacht oder war das so, ich sag mal, ein Ausreißer, weil es das erste Mal war?
Nein, das haben die immer gemacht. Also es lohnt sich ein Blick in den Schwarzen Kanal von Eduard von Schnitzler. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich will dazu sagen, dass auch Gerhard Löwenthal, der das Gleiche in der Bundesrepublik gemacht hat, nicht viel besser war. Der hat im ZDF eine Sendung moderiert. Ich weiß es nicht genau, wie sie gehießen hat. Aber ja,
ich überlege auch die ganze Zeit.
Aber kannst du ja mal googeln.
Faseln, finde ich es, werde es dann sagen.
Genau,
das ZDF-Magazin war das.
ZDF-Magazin.
Klingt so unverfänglich, aber war halt eigentlich auch eine Propagandaschleuder. Ne?
Ja, das war eine Propagandaschleuder. Das war sozusagen das Gegenteil des Schwarzen Kanals. Aber dieser Schwarze Kanal, der propagierte eben 1:1 die kommunistische Ideologie und warum es eben sinnvoll ist, Leute zu unterdrücken und warum diese Mauer steht und dass die Kinder alle schön brav sein müssen und so weiter und so fort.
Und Löwenthal hat irgendwie zumindest gefühlt, also soweit ich mich daran erinnere, ist ja ewig her, Löwenthal, bei dem hatte ich immer den Eindruck, dass es sein persönlicher Hass ist, den er da zur Schau stellt.
Bei Eduard von Schnitzler sicherlich auch. Das gehört einfach dazu.
Ohne der hat ja auch bis zum Schluss, Schnitzler hat ja auch bis zum Schluss gesagt, wir hatten recht. Ne?
Genau. Ja. Und wir hatten doch recht, genau. Also jedenfalls, das war, diese Propagandaschlacht hat es die ganze Zeit über gegeben und die DDR ließ an der Bundesrepublik kein gutes Haar. Eigentlich war die Bundesrepublik der Hauptfeind im Kalten Krieg und in der Auseinandersetzung zwischen den Systemen. Mhm. Und die Bundesregierung dann, natürlich Adenauer und Erhard, das waren beides absolute Brechmittel. Kiesinger war noch schlimmer, das war also ein ausgewiesener Nazi für sie, ein NSDAP-Mitglied bester Qualität, und Willy Brandt, das ging dann so einigermaßen, und da haben sie dann ja auch mit massiven Geldunterstützungen daran mitgewirkt, dass er eben das konstruktive Misstrauensvotum gegen Rainer Barzel 1972 nicht verloren hat. Also insofern war das, hat die DDR da Propaganda hoch 100 gemacht, bis zum letzten Tage eigentlich. Und insofern muss man einfach sagen, auch das war natürlich für die DDR-Bürgerinnen und Bürger eine Katastrophe, weil sie konnten alle Westfernsehen gucken, sie sahen immer die Gegenmeinung und sie haben dann immer mehr der Tagesschau geglaubt als der aktuellen Kamera.
Ja.
Und daraus entwickelte sich bei ganz vielen der Wunsch auszureisen. Und die DDR hat das irgendwann aufgegriffen, hat gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann könnten wir ja über diesen Weg Devisen holen, und haben dann der Bundesregierung vorgeschlagen, dass man Ausreisewillige ausreisen lässt gegen Kohle.
Menschen.
Beziehungsweise gegen Waren. Und die Gründe, warum die Leute das gemacht haben, die sind im Grunde genommen bis zum letzten Tag und vom ersten Tage an immer die gleichen gewesen. Also in der ersten Folge haben wir ja kurz am Anfang mal erwähnt, warum die Menschen unzufrieden waren. Das ist immer noch so. Die Gründe waren, das ökonomische System funktioniert nicht. Es gibt kein vernünftiges Fortkommen. Man wird gegängelt und es wird eingeschränkt und es gibt keine eigene Lebensgestaltung. Man konnte einfach nicht das tun, was man am besten konnte, man konnte sich nicht entwickeln, man konnte nicht, ich sag mal, alle weltweit zur Verfügung stehenden Informationen bekommen, sondern man wurde eben einfach gegängelt. Das zweite war immer der Bespitzelungsapparat durch Stasi und SED, weil man hatte permanent das Gefühl der eigenen Verunsicherung und der Ohnmacht. Ja? Mhm. Und du hattest immer Angst, aus politischen Gründen inhaftiert zu werden. Da gibt es wunderbare Beispiele und Filme. Diese Fernsehserie Weißensee ist eins dieser wirklich prägnantesten Beispiele, wo man sagen kann, das ist im Grunde genommen eine Arztfamilie, durch die der Riss der Partei geht. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und man hatte immer Angst, dass die eigenen Leute aus der eigenen Familie einen sozusagen bespitzeln und verhaften können und das dann auch tun.
Mhm.
Ja, also das ist, Das, und dann, dann
und in welchem Umfang das dann auch tatsächlich passiert ist, das ist ja vielen auch erst später klar geworden. Ne?
Eben, das ist tausendfach passiert, ja. Und zigtausendfach ist passiert, dass der Schulbesuch abgebrochen werden musste, dass die Universität nicht besucht werden konnte. Der Wunsch, Verwandte im Westen zu besuchen, der wurde im Grunde genommen nur sporadisch erfüllt, eben durch diese Passierscheinabkommen. Dann konnte man aber nicht in den Westen fahren, sondern die Wester kamen nach Osten. Später durften dann die Rentner, also die älteren Herrschaften und Damen, die durften dann in den Westen reisen, aber auch nur für eine kurze Zeit. Mhm. Und ich habe selbst, ich war mal, ich hatte mal das, ja, wie soll ich sagen, Vergnügen ist nicht richtig, aber es war jedenfalls so, ich war zweimal auf Einladung des DDR-Staates in der DDR und saß dann in meinem Zug und in meinem Abteil saß ein DDR-Rentnerpaar, die an sich so ganz lustig waren. Und dann ging es von, ich glaube, Hamburg kommend auf die Grenze zu und dann wurde ich, weil ich so einen Zettel bekommen habe, den ich da vorgezeigt habe, wurde sozusagen fein durchgewunken. Ich konnte einfach sagen, alles gut, alles bestens. Und dann wurden diese beiden armen alten Leutchen frisch gemacht vor mir. Wir saßen alle in einem Abteil und dann kamen da so zwei DDR-Grenzpolizisten rein und haben die im Grunde genommen, machen sie mal die Zahnpastatube auf. Mhm. Und diese beiden alten Leutchen waren völlig verängstigt und verschreckt. Und das dauerte eine halbe Stunde. Ja, da fahren sie mal weiter. So, und ja, also das ist so eine perfide Methode gewesen, die Leute ja gefügig zu machen und ängstlich zu halten und einfach ihnen klarzumachen, ihr seid einfach nur Arschlöcher und wir sind hier die Chefs und ihr macht das, was wir sagen, Punkt.
Das ist auch so eine, ja, so eine Art Zersetzung, ne?
Furchtbar, ja, zum Kotzen. Also, na, das kann ich so mal als Einschub sagen. Am Ende dieser Serie, die wir da gemacht haben, habe ich muss wirklich sagen, da bleibt einem die Spucke weg, weil natürlich wir noch viel mehr Details erfahren haben, als die, die ich jetzt hier erzählen kann, wo man einfach sagt, das ist der absolute Wahnsinn und die DDR ist ein solcher Saftladen gewesen, das kann man gar nicht schlimmer sagen. Gleichwohl ich natürlich auch sagen muss, dass es dort viele tolle Strukturen gegeben hat. Also natürlich sind diese privaten Dinge, die dann entstanden sind, viel schöner gewesen und toll gewesen und anders als bei uns im Westen. Sozusagen als Ventil sind die ja entstanden. Aber sie sind dann auch sehr schnell kaputt gegangen, als der Druck von außen weg war. Und damit merkte man eben einfach, ja, dieser Staat war eben so besonders und von außen betrachtet so kaputt, dass er sowas eben auch ja provoziert hat, in Anführungsstrichen, oder ausgelöst hat. Und letztendlich aber war das nichts von Dauer. Bleiben wir bei den Ausreisen. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt. Es waren so ein paar tausend pro Jahr. Mhm. Und die Bundesregierung hat dann ist dann darauf umgestiegen, sozusagen nicht Kohle nur rüberzugeben, sondern auch Material. Und das war der DDR mindestens genauso lieb, weil mit den Devisen konnten sie zwar einerseits tatsächlich auch ihren eigenen Luxus finanzieren, auf der anderen Seite aber mussten sie auf dem Weltmarkt dringend benötigte Rohstoffe einkaufen. Und das wurde also im Grunde genommen dadurch umgangen, dass die Bundesrepublik anstatt Geld Traktoren rübergeschickt hat oder sonst irgendwas. Und das war manchmal gar nicht so wenig. 1984 nämlich, das war so ein Beispiel, kamen 34.000 Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik. Und ich habe mich dann gefragt, warum haben wir das eigentlich gar nicht mitbekommen? Und die Antwort lautet, es wurde darüber im Grunde genommen kaum berichtet.
Ja. Das hat, weil ja, erstens, wenn man mal ehrlich ist, das hat doch auch irgendwann niemanden mehr interessiert. Also das ist, wenn ich mir so das angucke, also ich bin halt, ne, ich bin 1969 geboren, als ich das erste Mal über die deutsche Teilung nachdenken konnte, lass mich da irgendwie so, ja, irgendwann in der Pubertät oder so, da gab es halt zwei deutsche Staaten, es gab die DDR, das war irgendwie dieser komische, diese Rumpelkammer da hinten, wo sie noch nicht mal richtige Cola haben, weißt du, so irgendwie, und du hast dich halt im Grunde immer nur gen Westen orientiert. Ja, Thomas Gottschalk hatte mal in einem Interview, also dieser Fernsehmoderator hat in einem Interview auch irgendwann mal gesagt, naja, das ist, solange die Mauer stand, waren einem die USA, obwohl da ein riesiger Ozean dazwischen lag, eigentlich ja, ideell näher als die DDR gewesen wäre.
Na klar.
Und da guckst du dann ja auch irgendwann gar nicht mehr hin, ach, da ist einer rübergekommen, ja, mein Gott.
Ja, aber es war auch der, ja, das ist der
eine. So eine Arroganz halt auch eigentlich, ne?
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite war es auch tatsächlich so, dass nicht darüber berichtet wurde, um keine Ressentiments aufkommen zu lassen. Ah, okay, das war tatsächlich so eine Ansage, wo auch die DDR-Regierung drauf Wert gelegt hat. Sodass man gar nicht mitbekommen hat, wie viele Leute eigentlich da alljährlich sozusagen freigekauft wurden, weil natürlich dann auch irgendwann so ein Empörungspotenzial da ist und zu sagen, wieso geben wir denen denn so viel Geld, diesen Idioten? Mhm. Also das ist, da liegt viel Sprengstoff im Verborgenen. Das ist da schon gar nicht so blöd gewesen, dass man das nicht so weit getrieben hat. Aber ich habe jetzt wirklich, dachte ich, es ist wirklich irre, weil der Gesamtwert, der darüber gewandert ist, das waren 3,4 Milliarden D-Mark zwischen 62 und 89. Mhm. Und jetzt kann man natürlich nicht so richtig sagen, dass das 1,7 Milliarden Euro gewesen sind, aber es ist wahrscheinlich ungefähr auch der gleiche Betrag in Euro gewesen,
wenn man die Kaufkraft bereinigt, wahrscheinlich so
genau
mehr,
zugrunde legt. Und dann wurde Geld noch bezahlt, und zwar ungefähr für 250.000 Ausreisen. Also die in der gesamten Zeit sind etwa 250.000 Menschen legal ausgereist, die nicht freigekauft wurden, sondern die einfach ausgereist sind. Mhm. Also Ältere zum Beispiel und Leute, die einfach irgendwelche anderen Gründe hatten. Und damit konnten sie tatsächlich, damit bekamen sie tatsächlich Devisen. Und damit konnten sie ihre latenten Finanznöte ein wenig bekämpfen, mussten aber auch gleichzeitig, und das ist immer etwas, was man wirklich, da liegt die Axt an der Wurzel, haben sie Verlust gehabt an Facharbeitern und vor allem auch an Ärzten. Und damit muss man sagen, das ist ein Punkt gewesen, an dem sie hinterher zugrunde gegangen sind. Und das dritte, die dritte Gruppe, die freigekauft wurden, das waren Häftlinge. Mhm. Also die DDR steckte Leute in den Knast und sagte, okay, dann gucken wir mal, in ein, zwei Jahren kommt irgendein Unterhändler an und sagt, diese 35.000 Leute sind bei euch im Knast, das ist eine Zahl, die ich mir gerade ausgedacht habe, sind bei euch im Knast, davon hätten wir gerne die und die zurück. Und dann haben die gesagt, das ist kein Problem. Ja, und dann werden die einfach, ich sag mal, verkauft. Mhm. Den Familien wurde nichts davon gesagt, es gab keinen Abschied und gar nichts, sodass man im Grunde genommen kaum etwas darüber rausbekommen hat in der DDR, was da eigentlich mit diesen Leuten passiert ist. Man konnte dann nur ahnen, der ist freigekauft worden, sodass also die informierten DDR-Bürgerinnen und Bürger, die hatten durchaus diese Option im Kopf, dann irgendwann freigekauft zu werden.
War das denn tatsächlich, weil du ja auch sagtest, es fand praktisch keine Berichterstattung statt in Westdeutschland, war das überhaupt was, worüber man informiert sein konnte? Also
ja, die Bundesregierung hätte ja sagen können, wir haben heute wieder 350 Leute freigekauft. Das hätte man ja machen können.
Haben sie ja nicht gesagt. Darum, also woher weiß ich dann als ausgerechnet noch als Bürger der DDR, wo meine Informationsressourcen ja dann noch begrenzter sind, woher weiß ich dann, dass sowas überhaupt passiert mit dem Freikauf?
Na, du kannst zum Beispiel, du kriegst die Briefe zurück, du kannst nicht mehr besuchen, du kriegst einfach, hast einfach keinen Kontakt mehr. Und irgendwann kriegst du aus der Westdeutschland einen Brief oder so, keine Ahnung. Und natürlich war es so, dass die Bundesregierung daran interessiert war, dass es eben nicht aufploppt, weil sie das ja weitermachen wollte. Mhm. Ja, sie wollten ja auf jeden Fall diese, ich sag mal, diese Aktionen weiter betreiben, weil sie Leute ja raushaben wollte. Und jetzt kommt der absolute Wahnsinn und eine Verbeugung vor dem deutschen Michel. Wann war der letzte Häftlingsfreikauf? Du kommst ja nicht drauf.
September 89?
90.
Was?
Ja, also der letzte Freikauf wurde abgewickelt am 24. September 1990. Da war eine letzte Rechnung fällig über 65 Millionen D-Mark. Es wurden geliefert 3,7 Tonnen Kupfer, 57 Kilotonnen Erdöl und 1034 Kleintransporter. Und ich habe dann überlegt, wer hat die jetzt eigentlich bekommen? Und die Antwort muss lauten, die Regierung de Maizière. Und genau so wie du habe ich auch gedacht, das ist ja nicht zu fassen. Ja, da geben wir 65 Millionen, aber es ist einfach korrekt.
Ja, ja, klar, es stimmt. Also Ordnung muss sein. Ja,
Ordnung muss sein. Und dann habe ich noch geguckt, wie viele Menschen dann eigentlich letztendlich die DDR verlassen haben. Mhm. Also über alle Wege, die man sich vorstellen kann, da sind es etwa 3,5 bis 4 Millionen. Die meisten vor dem Mauerbau, also über die nicht bewachte Grenze oder einfach als Grenzgänger, die dann sozusagen legal hin und her gehen konnten. Dann gab es die Ausreisen, die wir eben gesagt haben, die legalen Ausreisen gegen Gebühr, die Freikaufaktion der Bundesregierung. Aber diese Statistiken sind nicht ganz genau, deswegen muss man tatsächlich sagen, weil du ja auch am Anfang mal gefragt hast, wie viel waren es denn letztendlich? Ja. Das ist nicht ganz genau, weil man nicht so genau weiß, wie viel der Flüchtlinge eigentlich in die DDR zurückgekehrt sind. Das gab es nämlich auch. Mhm. Und wie viele Leute eigentlich die Grenze öfter passiert haben und hier und da gelebt haben, dann wurden sie nämlich auch mehrfach gezählt. Auch das ist passiert. Und es gibt sehr viele DDR-Flüchtlinge, die nicht in eines der vielen Notaufnahmelager gegangen sind und deswegen nicht in deren Statistiken auftauchen. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, wie viel es dann tatsächlich waren. Aber es waren natürlich viel zu viele, weil die DDR konnte diesen Aderlass nie, aber auch wirklich nie überwinden.
Ich bin ja Misanthrop, darum unterstelle ich erstmal allen anderen Menschen, dass ihnen alle anderen Menschen vollkommen egal sind. Weiß man, was der Antrieb der Bundesrepublik war, diese Häftlingsfreikäufe zu machen? Also war das ein humanitärer Akt oder ging es denen eher darum, der DDR auf den Sack zu gehen und zu sagen, guck mal, was wir alles können?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Westpolitik war, die DDR zu stabilisieren, weil sie hatten Angst davor, dass eine Destabilisierung letztendlich Krieg bedeutet. Und du musst dir immer überlegen, wir sind der Weltrahmen ist ja der, dass du hast in Washington oder ja, da sitzt meinetwegen Ronald Reagan irgendwann und der rüstet auf wie bekloppt. Mhm. Du hast diese alten Herren in der Sowjetunion am Start, von Brezhnev bis Tschernjenko und all diese Andropow, die also schon im Grunde genommen nicht mehr alleine laufen konnten und die einfach keine Ansprechpartner mehr waren, aber auch aufgerüstet haben wie verrückt. Mhm. Ich habe das mal tatsächlich gezählt bzw. nachgeguckt. Wir haben 1990, da war ja im Grunde genommen alles schon vorbei, besaßen die Vereinigten Staaten von Amerika 21.211 Nuklearwaffen.
Ja.
Und die UdSSR 33.417. Das heißt, wir saßen die ganze Zeit, und das kannst du dich ja noch dran erinnern wahrscheinlich, wir saßen die ganze Zeit vor dem Minitekel der gegenseitigen Selbstauslöschung.
Selbstauslöschung mit Schlachtfeld Deutschland.
Mit also Schlachtfeld Deutschland.
Deutschland wäre dann der heftige konventionelle Krieg ausgetragen worden, der keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen hätte, während rundherum alles mit Atompilzen. Ja.
Genau. So, und ich erinnere mich durchaus an viele Debatten im Deutschen Bundestag, wo dann Leute aufgetreten sind, die in der DDR geboren wurden oder auf Gebiet früher der früheren DDR, nein, also vor der DDR, geboren worden sind und die gesagt haben, ich kann das nicht zulassen, dass wir hier Waffen stationieren, die auf meine eigene Heimat gerichtet sind. Das geht nicht. Genscher, ja. Halle an der Saale. Ja, die aus den Gründen also gegen alles, was Aufrüstung war, argumentiert haben. Das machte aber nichts, weil der Westen als solcher, also die USA, die stationierten hier munter ihre Waffen, Pershing 2 zum Beispiel, weil in der Sowjetunion SS-20-Raketen stationiert wurden, beziehungsweise im Ostblock stationiert wurden, die eben Bonn oder Koblenz kaputt gemacht hätten und so weiter. Das heißt, die Ideologie der Bundesregierung war immer, auch schon vor Willy Brandt, aber sicher danach, wir müssen alles tun, um sozusagen den Kalten Krieg kalt zu lassen.
Den Iwan nicht zu provozieren.
Ja, den Iwan nicht zu provozieren, und dazu gehörte eben auch die DDR und deswegen wurde das gemacht. Im Grunde genommen waren wir ein paar Mal in der Nachkriegszeit, wirklich ein paar Mal da dran, einen atomaren Krieg zu erleben. Ich will mal sagen, im Koreakrieg 1951 gab es eine Situation, Anfang 1951, in der es eine furchtbare Niederlage der amerikanischen Truppen gegen chinesische Truppen gegeben hat. Mhm. Und der berühmte US-Oberbefehlshaber MacArthur, ja, der hat bei Truman angefordert, die Atombombe einzusetzen. Woraufhin er von Truman abgesetzt wird. 1962 bei der Kuba-Krise waren die sowjetischen Atomraketen auf Kuba schon schussbereit und sie waren auf die USA gerichtet. Und das war der zweite große Punkt. Und 1964 hat Präsident Charles de Gaulle, der war gerade französischer Präsident oder war damals französischer Präsident, gesagt, wenn in Berlin ein militärischer Konflikt entstehen sollte, würde Frankreich Atomwaffen einsetzen. Mhm. Also das war wirklich ein Drohpotenzial.
Das sah zumindest real aus, ja.
Genau, ob es so stattgefunden hätte, das wage ich auch zu bezweifeln, aber es war tatsächlich real. Und insofern war die Regierung in Bonn immer darauf aus, zu sagen, wir wollen Frieden halten.
In der Rückschau, war das nötig, die DDR so zu stabilisieren, oder hätte man sie viel früher bröseln lassen können seitens des Westens?
Die Frage ist, ob das dann zum Bröseln gekommen wäre oder ob wir dann die chinesische Lösung bekommen hätten. Also Stichwort Tiananmenplatz. Ich neige dem wirklich zu. Ich glaube, dass die DDR in den 60er Jahren so massiv stalinistisch noch war oder so stark an der Sowjetunion ausgehängt. Und wenn du dir mal vorstellst, was da für Gestalten dann rumgelaufen sind, also der frühe Brezhnev, ein Hardliner, Khrushchev hat ja versucht, eine Tauwetterpolitik zu machen, wurde dann sozusagen eingefangen von seinen eigenen Leuten, die, das heißt, er hat es nie umgesetzt. Das wäre da wirklich nicht möglich gewesen. Und das Zerbröseln der DDR hat ja begonnen, wenn wir ehrlich sind, mit der KSZE-Schlussakte von Helsinki.
Ja.
Weil da ist auf einmal klar geworden für die osteuropäischen Staaten und für die Oppositionsbewegungen in diesen Staaten, es gibt eine Möglichkeit, sich legal gegen unseren eigenen Staat zu wenden, weil der darf uns nicht mehr einfach so unterdrücken. Und damit beginnt die Charta 77 zum Beispiel, das war anderthalb Jahre nach Helsinki. Dann beginnt ein Jahr, zwei Jahre später Solidarność in Polen. Erinnert euch, der Streik in der Danziger Leninwerft mit Lech Wałęsa. Dann beginnt im Grunde genommen eine zehnjährige Auseinandersetzung zwischen dem polnischen Staat, der polnischen Partei der Arbeiter und Solidarność um Freiheiten und Rechte. Und 1984, 85 beginnt die Ära Gorbatschow in Moskau. Und meine These ist, dass Gorbatschow wirklich versuchen wollte, den Kommunismus zu reformieren. Mhm. Und nicht daran gedacht hat, den Ostblock aufzulösen oder die Sowjetunion zu beenden.
Da hätte der doch auch im Leben nicht drauf kommen können. Das war völlig undenkbar, glaube ich, vorher. Also ich könnte mir nicht mal vorstellen, dass selbst in den krassesten Geheimdienstplanspielen irgendjemand noch ein Szenario in der Tasche gehabt hat. Das heißt, der Ostblock löst sich auf. Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber warte mal. Also wenn du die Zeichen der Zeit richtig erkannt hättest und richtig Analyse getrieben hättest, wie früher richtig Analyse getrieben wurde, dann hättest du wissen können, dass das aufrührerische Potenzial im Ostblock massiv groß ist. Und dass einfach viele Menschen, ich sag mal, in Polen oder in Ungarn, auch in der DDR, sich schon längst von diesem System abgewendet haben und nur darauf gewartet haben, dass einer sagt, I did it my way. Ja, nur der Gorbatschow hat gesagt, wir heben die Brezhnev-Doktrin auf, die da besagte, wenn du irgendein sozialistischer Staat, wenn du im Inneren ein Problem hast, ist das nicht nur dein Problem, sondern unser Problem. Mhm. Und da hat Gorbatschow gesagt, nein, wir mischen uns in die Probleme anderer Staaten nicht ein. Gesagt in Helsinki.
Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir, also der Westen, gar nicht genau genug hingeguckt hat, dass der Ostblock uns eigentlich tatsächlich egal war, außer was sein Bedrohungspotenzial angeht, militärisch.
Naja, wir haben schon hingeguckt, das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir haben schon hingeguckt, aber wir sind am Anfang skeptisch gewesen, was Gorbatschow angeht. Es gibt da diese berühmte Rede vom Genscher, gehen wir auf ihn zu, vertrauen wir ihm einfach. Das war, bevor irgendwelche Gespräche stattgefunden haben. Das hat er, glaube ich, beim Weltwirtschaftsforum gesagt oder irgendwie so einer Münchner Sicherheitskonferenztagen, irgendwie sowas. Und da erst geht es richtig los. Aber bis der Gorbatschow im Westen akzeptiert wurde, das hat auch ein, zwei Jahre gedauert. Mhm. Und die haben alle gesagt, na, das ist ein Lügenbold, das ist genauso ein Schamane. Und keine Ahnung, Reagan, der damals auf der Hochblüte war und seinen SDI-Kram machen wollte, also Krieg im Weltall, der hat auch sofort gesagt, das glaube ich alles nicht. Und die wollen uns nur übers Ohr ziehen, also über den Tisch ziehen. Also es waren sehr viele Ressentiments gegen all das wirklich, was man sich da so in Moskau vorgestellt hat. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Gorbatschow hat sich nicht vorstellen können, dass die Menschen im Ostblock, und zwar überall im Ostblock, so wie es die Möglichkeit gab, sich von Moskau und dem Kommunismus zu entfernen, dieses auch tun würden.
Ja, dass sie derart die Schnauze voll haben, sozusagen.
Ja, das hat er nicht gewusst. Und das, das ist ein großer Fehler, den er da begangen hat. Und da muss man einfach sagen, das war strategisch nicht gut vorbereitet, wenn man sowas sagen kann. Für uns war es natürlich gut, aber so. Während das, geh mal zurück auf die 60er, 70er Jahre, da hätte Brezhnev gesagt, und jetzt rückten die russischen Panzer aus. Mhm. Und dann wäre die deutsche Einheit niemals zustande gekommen. Hätte Gorbatschow gesagt, Panzer raus, wären wir heute noch zwei Staaten. Ganz sicher.
Mhm. Wenn wir schon bei den anderen Ländern sind, wir sind ja eigentlich bei der Mauer.
Ja.
Kannst du die Mauer in einen größeren europäischen Kontext einordnen? Was hat die bedeutet für Frankreich, für Belgien, für Skandinavien? Haben die irgendwas damit zu tun gehabt? Oder ist die Mauer, also die Außengrenze sozusagen, ein rein deutsches Problem gewesen?
Naja, das war ein deutsches Problem, klar. Auf der anderen Seite aber natürlich auch eine sichtbare Fackel, ein Signal des Ostens bleibt uns von der Pelle. Und die Abgrenzung war ja nicht nur ein DDR-Problem, sondern genauso bei der Tschechoslowakei, genauso in Ungarn. Die hatten ja alle Kontakt mit Weststaaten und Grenzen gemeinsame. Insofern war das für alle ein Problem, natürlich auch Polen, die also unmittelbar sozusagen zum Westen hin gelegen waren und die einfach näher dran waren als eben die Sowjetunion, die in Moskau saß, einerseits aber andererseits bis zur Kamtschatka geht, also bis nach Japan. Das waren natürlich völlig andere geostrategische Denkweisen, die sich da entwickelt haben. Insofern spielte diese Abgrenzung, die Demarkationslinie zwischen Ost und West, der eiserne Vorhang, für alle in Europa eine große Rolle. Überleg dir einfach mal, wie viele Wirtschaftsbeziehungen kaputt gegangen sind durch diesen Vorhang, durch diesen eisernen Vorhang. Wie viele politische...
Ostelbien war mal eine Industrieregion, ne, bevor das alles losgegangen ist. Und jetzt ist es im Grunde immer noch nicht an den Westen angeglichen. Ja.
Genau, und natürlich haben Skandinavien gerade, haben natürlich große Beziehungen gehabt zu Polen und zu, das ging alleine über den Ostseeraum schon deswegen, natürlich auch zu Russland früher. Also das ist alles abgebrochen und das hat für alle große Nachteile gehabt und war für alle schwierig, weil auch unentwegt über diesen Kalten Krieg und die europäische Teilung und die Deutschen und die Mauer und die DDR musste unentwegt diskutiert werden. Das war ja nicht so, als wenn das kein Thema gewesen wäre, sondern es war Mittelpunkt. Es war nicht
Die deutsche Frage war immer dabei,
Genau. Es war jetzt nicht mehr, ich sag mal, Mittelpunkt des Kalten Krieges. Das war Berlin bis zum Mauerbau. Da war tatsächlich Berlin der Mittelpunkt des Kalten Krieges oder einer der Hotspots des Kalten Krieges. Danach nicht mehr. Aber natürlich war die DDR als Fakt, die Grenze als Fakt und die Trennung der Europas in zwei Hälften, eine brisante politische Situation, die man unentwegt auf dem Tisch hatte. Natürlich, das war eine massive Störung.
So, und jetzt ist 1989 die Mauer gefallen. Ja. Und wir reden 30 Jahre später immer noch über den Scheiß, ne?
Genau. Weil die Mauer in den Köpfen eben immer noch da ist und weil viele Menschen durch sie eben doch viel, viel stärker beeinflusst waren, als wir uns das so vorgestellt haben. Ich will mal so sagen, es gibt Bücher über den Gemütszustand der DDR-Bürger im Jahr 1990, die so in die Richtung gehen, die Menschen in der DDR suchen einen Befehlsstand, das sind sie jetzt so gewohnt gewesen und jetzt ist er weg und deswegen irren sie, irrlichtern sie, sage ich mal, durch die Gegenwart, die für sie neu, fremd und komisch ist.
2-3 Jahre später gab es ein Buch, das hieß Leben wie bei Kohl, Arbeiten wie bei Honecker.
Genau.
Eine solche Unverschämtheit, ich weiß gar nicht, wird sich heute wahrscheinlich auch keiner mehr trauen, oder?
Ja, aber trotzdem, also diese Frage mit, ist das immer noch in den Köpfen? Also mich beeindruckt es sehr, dass unsere Generation, oder sag ich mal besser, meine Generation immer noch über den Zweiten Weltkrieg diskutiert und die Taten der Väter und Großväter. Ja. Mich beeindruckt sehr, dass die zweite und dritte Generation der Opfer des Holocaust, wenn sie denn also überlebt haben, diesen Holocaust, immer noch darüber nachdenken, warum das passiert ist und was da eigentlich los war. Mich hat sehr beeindruckt, dass die Familie von Günter Litwin, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben, bis zum heutigen Tage eben ein familiäres Problem sozusagen hat oder einen familiären Diskussionspunkt über diese Geschichte von Günter Litwin, die aus dem Jahr 1961 ist. Also die ist jetzt schon 60 Jahre her. Und da könnte ich jetzt unentwegt weitererzählen, weil eben sehr viele Familien immer noch mit dem Schicksal ihrer Eltern, Großeltern hadern, weil sie immer noch trauern, dass sie ihre DDR-Heimat verlassen mussten, dass sie nicht mehr in Brandenburg einfach so in ihr Elternhaus gehen können, weil das abgerissen wurde, weil irgendwelche anderen Leute darin gewohnt haben und so weiter und so fort. Das sind unendlich viele kleine Geschichten, die aber machen in der Masse auch den Gemütszustand der bundesrepublikanischen Gesellschaft aus oder jedenfalls eines Teiles von ihr. Und deswegen ist das bis heute noch ein Thema.
An dieser Stelle dann auch noch der Hinweis, ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, versehentlich 3 Podcasts über Ostdeutschland gemacht, in denen ich versucht habe, Ostdeutschland ein wenig besser zu verstehen. Die verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes. Mhm. Was denkst du, wie das weitergeht? Also wir hören damit ja nicht auf, ne? Ich meine, ja, ich bin aus dem Westen, meine Frau ist aus dem Osten, die Schwiegereltern sind aus dem Osten, die Kinder sind in der neuen Bundesrepublik sozusagen geboren, aber trotzdem halt das ja nach, weil ich verhalte mich wie ein Westler und meine Frau verhält sich ja zum Teil wie eine Ostlerin, und das, ja, das prägt natürlich auch die Kinder dann auf irgendeine Art und Weise.
Total.
Das heißt, das wird doch ein Fass ohne Boden.
Nee, das wird auswachsen. Also das wird irgendwann biologisch, also bei den Franzosen ist Napoleon ja jetzt auch kein Thema mehr.
Okay. Worüber reden wir jetzt? 1815 oder was?
Ja, da ist er, also 21 ist er gestorben, okay, vor 200 Jahren. Also ja, das war jetzt etwas drastisch gesagt, ja, natürlich, aber das wird dauern. Also wir reden auch immer noch über den Ersten Weltkrieg und wir reden über Kaiser Wilhelm und wir reden über die Verheerungen, die sich am Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland aufgetürmt haben und über die Weimarer Republik und warum sie gescheitert ist. Das sind alles Themen und es ist ja mein Reden seit vielen, vielen Jahren, dass ich einfach sage, wir werden davon nicht loskommen. Die Geschichte kommt immer wieder zurück zu uns und sie wird uns immer dann wieder auf den Füßen landen, wenn wir sie eben nicht richtig beackert haben. Und das geht auch nicht, das kann man nicht. Das ist natürlich ein schöner Spruch, aber wir können mit dem Holocaust, das ist so ein klassisches Beispiel, wie willst du den bearbeiten? Ja? Wie willst du den verarbeiten? Also für mich ist das völlig unmöglich. Ich habe den jetzt sozusagen integriert in mein Leben, aber ich habe ihn nicht, ich verstehe den nicht. Also ich verstehe es einfach nicht. Aber deswegen ist es eben einfach bei solchen monströsen Dingen wie Holocaust, wie Teilung eines Landes, selbst in Nordkorea, ja, das ist alles Irrsinn, und das kann nicht funktionieren. Das ist das Abschotten eines popligen kleinen Landes auf Kosten der Bevölkerung, die arm und blöd gehalten werden. Entschuldigung, dass ich das jetzt so hart sage, das ist endlich.
Das, also auch wenn sich der Vergleich im Grunde verbietet, aber würdest du sagen, dass die Teilung Deutschlands einen ähnlich langen Nachhall haben wird in unserer Gesellschaft wie der Holocaust?
Ja, ganz sicher. Auf einer anderen Ebene.
Natürlich, völlig, ja, klar, das meine ich ja mit der Unvergleichbarkeit. Aber es ist halt immer da.
Bis jüdisches Leben in Deutschland wirklich normal wird, wenn es das je war, das weiß ich nicht. Also sollte es normal werden, das wird noch viele Generationen dauern und viel, viel Arbeit an Schulen, an Hochschulen, an Bildungseinrichtungen und in der Gesellschaft selber. Und genauso lange wird es dauern, bis kein Mensch mehr sagt, DDR, weiß ich noch irgendwie genau, dass das.
Ja, wo man aus den Ost-West-Himmelsrichtungen Identität zieht. Oder?
Ja, es gibt aber mittlerweile, wir sollten jetzt nicht schwarz malen, sondern es gibt natürlich mittlerweile viele, ich sag mal, ich nenne sie die Erasmus-Generation, ja, also die Leute, die mit Austauschprogrammen an Schulen und Unis und Lehrprogrammen und so weiter.
Ja, die schon die bundesrepublikanischen Außengrenzen irgendwie seltsam finden.
Genau, in Europa rumgekommen sind. Ja, genau. Es gibt Erasmus-Babys mittlerweile, die also immer gefeiert werden und es gibt ganz viele Verbindungen, Ehepaare etc. etc., die also dieses Europa zusammenknüpfen und viele unserer Kinder leben gar nicht mehr in Deutschland, sprechen viel besser Englisch als Deutsch oder Französisch und so weiter und so fort. Das macht natürlich auch sehr viel. Also da gibt es mehrere Entwicklungen, die da parallel laufen. Aber dass man sozusagen komplett vergisst, dass es mal einen Deutschen in Ost und West gegeben hat, das wird wirklich noch dauern, weil die Nachfahren, die Kinder von Familien, die das wirklich betroffen hat, die wird es ja immer geben und die werden
uns daran erinnern. Auch die Auswirkungen. Ich meine, du musst ja nur mal jetzt, wenn du in meine Generation West und Ost guckst, da wirst du eine Generation sehen, die, sofern sie aus dem Westen kommt, der kann groß sein, der kann klein sein, aber einen Kapitalstock erben wird von ihren Eltern. Und wenn du in den Osten guckst, da erbt meine Generation praktisch nichts. Und das macht ja schon was aus Menschen. Das macht ja auch was aus der ökonomisch visionären Kraft eines Menschen. Wenn ich genau war, ich habe ja da noch das Mietshaus in Bad Homburg, was ich dann erben werde, dann bin ich ja auch bereit, ganz andere Risiken einzugehen im Leben.
Ja, das stimmt.
Und wenn du das nicht hast und sofort volle Hacke ins Sozialsystem fällst, da wirst du natürlich auch wesentlich vorsichtiger und lässt auch wieder mehr mit dir machen. Das ist tatsächlich was noch sehr, sehr lange dauern dürfte.
Ja, und das dauert mindestens so lange, wie es bei bei uns gedauert hat, diesen Stock aufzubauen, das waren 3 Generationen.
Ja. Was ich so faszinierend finde, ist, wir machen das jetzt hier schon so viele Jahre, den Geschichtsunterricht. Du wirst immer älter.
Nein.
Doch, aber du wirst nicht pessimistischer. Wie machst du das?
Ja, das liegt vielleicht an meinem Alter. Nein, keine Ahnung. Nein, ich bin, also wenn du mal die Geschichte verlässt, angesichts unserer Umweltsituation bin ich schon relativ skeptisch, aber ja. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch, wir haben sowas wie den Historikerstreit gemacht, wir haben uns wirklich gezankt mit, ich sag mal, rechtskonservativen bis rechtsextremen Geschichtsauffassungen, Revisionismus etc., wo wir einfach verteidigt haben, was die Geschichtswissenschaft hervorgebracht hat. Mich macht etwas positiv gestimmt, dass die eine Stunde History mittlerweile, ich sag mal, ungefähr 60 Millionen Mal downgeloadet wurde. Das sind natürlich unglaubliche Zahlen und ja. Die Zustimmung ist größer als die Kritik. Also wir werden mehr gelobt, als dass wir kritisiert werden. Und es gibt viele Leute, die uns Themenvorschläge machen. Mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Wir werden von sowas wie der Bundesstiftung Berliner Mauer eingeladen, für sie sozusagen exklusiv etwas zu machen.
Ja.
Mit dem Team von Eine Stunde History. All das bedeutet ja, dass die Art und Weise, wie wir das versuchen, nämlich allen zu sagen, ihr seid natürlich ganz tolle Leute und ihr seid die allergrößten überhaupt, das ist klar, aber davon mal abgesehen, seid ihr ganz kleine Würmchen oder wir alle sind kleine Würmchen in der Kette sozusagen der Entwicklung. Und wir sind eben nicht zufällig hier, sondern wir sind Teil unserer Geschichte und Teil der Zukunft, weil wir prägen die Zukunft vor, aber dieses Vorprägen ist geprägt von der Vergangenheit. Damit hängt Vergangenheit und Zukunft zusammen und kulminiert in der Gegenwart. Und wenn wir diesen Gedanken verinnerlichen und wenn das sozusagen für alle Leute klar ist, dann bedeutet das ja in einer Konsequenz zumindest mal, ich muss mich engagieren, ich muss irgendetwas verändern. Und das kann ja in diesem Falle bedeuten, ich gehe in irgendeinen Verband, der sinnvolle Dinge tut, eine Partei, Gewerkschaften, egal, irgendwas, wo ich einfach sage, ich versuche das, was wir in der Geschichte falsch gemacht haben, zum Beispiel eine Mauer zu bauen, zum Beispiel Leute in Unfreiheit zu lassen, zum Beispiel Meinungsreise und Gedankenfreiheit zu gängeln. Das alles versuche ich zu verhindern. Damit hätten wir schon mal sehr viel gewonnen und es gibt sehr viele, die das auch wirklich tun.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und die exklusive Produktion für die Stiftung Berliner Mauer, die Matthias gerade erwähnt hat und die Anlass ist für unseren kleinen Zweiteiler hier, diese exklusive Produktion, am Ende komme ich dann doch noch ins Stammeln, diese exklusive Produktion findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung, da gibt es einen Link zur Mauerstiftung, wo ihr euch dann auch nochmal 6 Stunden die volle Breitseite zu diesem Thema geben könnt. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.